Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Podcast-Freunde, hier ist Hubi und wir haben eine neue Folge von Hubis Hafenschnack am Start. Und heute haben wir quasi eine Premiere. Ich habe zwei Gesprächspartner hier als Gast und zwar das Autoren-Ehepaar Angelique und Andreas Kästner. Moin zusammen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Wir sind ja bei euch zu Besuch und ihr schreibt Krimis und ich würde euch beide kurz vorstellen wollen und dann auf den Hafen kommen.
Bitte.
Angelique, Ladies First. Du bist Psychologin und bist tatsächlich in vierter Generation Hamburgerin. Das finde ich ja ganz spannend. Das kann ja nicht jeder behaupten oder jede.
Ja, meine Großmutter musste damals so einen Aria-Nachweis führen und da hat sie den Stammbaum der Familie erstellt und daraus geht hervor, dass wir schon seit vielen, vielen Generationen in Hamburg leben und auf der richtigen Seite bin ich auch noch geboren.
Das ist...
Also nicht auf der, in Altona, das war ja früher dänisch. Ich bin also waschechter Hanseat.
Wahnsinn, toll. Finde ich großartig, weil unser einer sich damit immer beschäftigen muss. Ich bin ja geborener Österreicher und habe natürlich viel mit Hamburg zu tun, aber ich dürfte ja nie behaupten, ich bin Hamburger.
Das stimmt.
Sei dir gegönnt und allen anderen auch. Aber
man hat aber auch gar nichts davon.
Ja, ich wollte gerade sagen. So. Wenn du in Hamburg aufgewachsen bist und hier lebst, hattest du da auch schon immer einen Bezug zum Hafen?
Nicht mehr, glaube ich, als Touristen. Ich fand ihn toll. Ich mag das Meer, Nord- und Ostsee, so wächst man ja auf. Mhm. Und ich dachte, ich kenne ihn. Aber das stellte sich dann, als ich Andreas kennenlernte, als Fehlwahrnehmung heraus.
Genau. Du bist schon länger Schriftstellerin, Andreas mit einbezogen. Du bist in Wismar geboren.
Ja.
Und bist vor der Wende aber schon nach Westdeutschland gekommen.
Ja, tatsächlich. Also ich bin eigentlich Seemann von Beruf.
Genau.
Ich gleich nach der Realschule zur See gefahren, mit 17 schon, Kuba, Mexiko damals. Und dann hatte ich Berufsverbot, weil ich der Stasi nicht so ganz geheuer war. Ich war Mitglied einer negativ-dekadenten Jugendgruppe.
Oh.
Und da war das mit dem Seefahrtsbuch nicht zu vereinbaren. Und da hatte ich dann Berufsverbot und hatte Ausreiseantrag gestellt. Und bin dann vor 35 Jahren noch vor der Wende nach Hamburg gekommen.
Das heißt, du hast damals schon intensiven Kontakt zur See gehabt. Dein Vater war auch Seemann, glaube ich.
Ja.
Und bist dann in Hamburg angekommen und das kann man ja auch gut nachlesen, warst dann jetzt rückwirkend 30 Jahre fast bei der Wasserschutzpolizei im
31?
Hamburger Hafen. 31. Mhm. Das heißt, da hast du 92 dann angefangen?
Ja, das muss man wissen. Die Wasserschutz nimmt mit Vorliebe Seeleute. Und das war natürlich für mich eine gute Gelegenheit. Bei Boomiflot, da habe ich vorher gearbeitet, ziemlich schmutziger Job, sehr schmierig und immer in der Kälte, habe ich keine Lust mehr drauf gehabt. Und dann habe ich gesehen, was die Wasserschutz macht. Das sah alles viel angenehmer aus. Die trugen weiße Hemden und habe gedacht, da will ich hin. Und die haben mich dann auch genommen, 92.
Super. Und wir sind uns tatsächlich, haben wir festgestellt, in den 30 Jahren nicht begegnet. Wie kann das sein?
Ich war immer im ganz tiefen Hafen unterwegs und nicht an den Landungsbrücken. Da weniger.
Ja.
Vielleicht deswegen.
Das kann wohl sein. Und weil wir immer so brav und ordentlich sind, hat man wenig Kontakt mit der Wasserschutzpolizei.
Kann auch sein.
Genau. Angelique, und du bist nach wie vor, glaube ich, ehrenamtlich oder bist seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig fürs Deutsche Rote Kreuz und dort in der
Intervention.
Dankeschön.
Also ich habe das 12 Jahre gemacht.
Ja.
Aktuell, jetzt seit Corona, pausiere ich, beziehungsweise habe das erstmal auf Eis gelegt. Und die Krisenintervention in Hamburg wird immer dann von der Polizei oder von der Feuerwehr gerufen, wenn wirklich schreckliche Dinge passieren, in der Regel mit Toten.
Mhm.
Und wir betreuen entweder die überlebenden Opfer, zum Beispiel von Gewaltverbrechen, oder betreuen Angehörige und deren Familien, überbringen Todesnachrichten, solche ganz schlimmen Dinge.
Oh ja.
Und ja, das ist eine sehr schwere Arbeit, aber auch eine tatsächlich eine sehr erfüllende, weil es doch für das eigene Leben einen sehr demütig macht.
Und eine sehr wichtige Aufgabe.
Und eine sehr wichtige, ja.
Mhm.
Und in dem Rahmen habe ich Andreas kennengelernt. Genau,
ja,
im Einsatz.
Also glückliche Fügung. Also wirklich im Einsatz?
Jein, ich habe eine Dienstfortbildung gemacht, Überbringung einer Todesnachricht in den einzelnen Dienststellen der Wasserschutzpolizei. Und kurz danach gab es aber tatsächlich einen großen Einsatz, bei dem wir, also wenige Wochen später, bei dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben, als nämlich ein Junge in der Alster ertrunken ist und die ganze Rudergruppe dabei war und der erst nicht wieder auftauchte und wir die Familie betreut haben und sehr eng mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Und da warst du am WSPK 2 in Steinwerder, ne, und ihr habt das geführt.
Okay. Das heißt, ihr habt euch da kennengelernt und jetzt muss man die Brücke tatsächlich schlagen. Ihr schreibt jetzt zusammen Krimis? Und zwar Tatort Hafen als Überbegriff.
Ja, ich schreibe ja schon länger und Corona hat bei mir viel verändert, wie auch bei anderen Menschen. Und ich wollte mich nochmal neu aufstellen. Und ich wollte schon immer mit Andreas über den Hafen schreiben, weil ich, seitdem ich ihn kennengelernt habe, in diesen unendlichen Tiefen sehr fasziniert davon bin. Und Andreas hat schlichtweg immer Nein.
Nein, so. Also ich habe genug Polizei den ganzen Tag über und morgens bis abends. Und da habe ich gesagt, nein, nicht auch noch in der Freizeit, ich will davon nichts wissen. So, nun bin ich aber seit Dezember in Pension und da war ich dafür offen und habe gesagt, okay, jetzt habe ich den Kopf frei, jetzt machen wir das.
Ja, wir haben natürlich ein bisschen früher angefangen. Du hast am Schlösschen zuletzt gearbeitet. Das ist eine Dienststelle, die bekannt ist aus Notruf Hafenkante.
Wollte gerade sagen, das muss man Zuhörern natürlich mitteilen, das kennt man.
Kennt man, genau. Und wir haben immer so gelacht, weil wenn Andreas aus der Tür trat und er war in Zivil, dann haben ihn alle beschimpft und er soll aus dem Foto gehen. Kam er in Uniform raus, haben sich alle auf ihn gestürzt und wollten ein Autogramm haben und fragten, welcher Schauspieler er denn sei.
Ja.
Und da ist dir auch nochmal so richtig klar geworden,
wie groß das Interesse der Leute eigentlich ist am Hafen. Also nicht nur die Hafenkante, der Hafenrand, wo man Fischbrötchen kauft und ein bisschen hin und her fährt, sondern was passiert da weiter hinten, wo ich die Kräne sehe, das große Ganze da?
Und das ist das, was wir tun. Wir schreiben spannende Kriminalromane, die ausschließlich im Hamburger Hafen spielen. Und also, wenn nicht du, Hubi, wer weiß es dann besser, was für tolle Menschen da sind, für Unikate, für besondere Menschen. Unglaublich viele Berufsgruppen, die zusammenarbeiten müssen, ob es Containerterminal ist oder Logistik mit den LKWs, Barkassen. Wir haben gleich sozusagen an den Landungsbrücken begonnen mit dem ersten Mal.
Genau, ich wollte gerade sagen, der Roman, der jetzt im Frühjahr diesen Jahres erschienen ist, der erste der Serie, Tod an den Landungsbrücken. Jetzt muss ich natürlich wirklich speziell darauf fragen, wie wurde denn da recherchiert? Also das Buch beginnt, wir wollen in keiner Weise spoilern, ich habe auch noch nicht zu Ende gelesen.
Ja.
Von dem her bitte vorsichtig, nicht zu viel erzählen. Genau, es beginnt tatsächlich damit, dass ein Barkassenbetreiber tot in seiner Barkasse aufgefunden wird.
Ja, da musste ich ja nicht recherchieren, das kann man sich ja ausdenken.
Ja.
Und ich werde immer gefragt, wie oft ich schon mit Morden zu tun hatte in meiner 31-jährigen Laufbahn. Da muss ich immer sagen, tatsächlich nur einmal, da hat ein Zollsekretär seine Ehefrau versenkt am Kreisspeicher A, wo heute die Elfi steht.
Drauf.
Da haben wir sie gefunden. Der Mordfall ist fiktiv jetzt in unserem Buch, aber der andere große Fall, da spoilere ich nicht, den habe ich selber so erlebt, die Rahmenhandlung. Und das ist real.
Okay.
Ja, das Anliegen ist eigentlich eine Mischung aus Fiktion, einen spannenden Kriminalfall sich auszudenken, den man beim Lesen, wo man ein bisschen miträtseln kann. Gleichzeitig die konkrete Arbeit der Wasserschutzpolizei vorstellen, weil das gibt es nämlich tatsächlich nicht. Im Fernsehen gibt es zwar viele Serien darüber, aber das ist alles Unsinn. Wir wollten es real darstellen und wir haben tatsächlich, ob es nun kleine Anekdoten sind oder wie im ersten Band, ein großer Fall, reale Fälle mit drin.
Ja, okay.
Und das ist schon mal was Neues.
Das heißt, Andreas, du lieferst die Fakten, die du in deinem Leben erlebt hast. Es ist ja auch von den Örtlichkeiten genau festgelegt, also man kann diese Orte auch besuchen, also das ist keine Fiktion.
Genau.
Und Angelique, du bringst dann die Ideen und die bringst das dann zusammen und in Form, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, so ähnlich, also die Geschichten denken.
Also Angelique haut in die Tasten, die sitzt am Laptop und haut in die Tasten und ich erzähle die Geschichten. Und es ist schon eine Herausforderung, weil nicht nur die Polizeiwelt ist ja eine ganz eigene Welt, diese ganzen Begriffe, die ganzen Abkürzungen. Polizei ist ja sehr abkürzungsverliebt, muss man ja sagen. Und dann kommt ja noch die besondere Welt der Seefahrt dazu. Das ist ja auch sehr eigen, diese ganzen Begriffe. Sie weiß ja auch gar nicht, jetzt weißt du, wo beim Schiff vorne und hinten ist, aber das war zu Anfang ja nicht so. Und das musste ich erst alles erklären.
Ja. Und das habt ihr angefangen, als die Idee gewachsen war, das Buch zusammenzuschreiben? Oder habe ich es jetzt falsch verstanden, wart ihr vorher weniger im Hafen unterwegs? Du warst beruflich da, hast gerade gesagt, in der Freizeit eher weniger.
Ja,
und du warst
war
eher auf der touristischen Ebene.
Genau.
Das heißt, ihr habt wirklich jetzt dann die letzten ein, zwei Jahre intensiv zusammen den Hafen erkundet.
Ja, ist völlig richtig. Mhm. Als Andreas noch im Dienst war, hat er mich auch mal mitnehmen dürfen. Ich habe viel lernen müssen und bin nach wie vor mit jedem, was ich da erfahre, faszinierter. Mhm. Wir entdecken auch immer wieder Sachen. Wir recherchieren sehr genau vor Ort, weil manchmal sieht man die Dinge auch erst und dann fällt einem etwas dazu ein, wie man das in den Fall einbauen könnte.
Das ist so ein bisschen, wenn ich das einfließen lassen darf, wie wir vorhin bei der Hamburgerin an sich sind. Ich erlaube mir wirklich tatsächlich immer mal zu behaupten, dass ich mit meinem Job und wie wir alle im Hafen, wie wir da so sind, Unikate und Persönlichkeiten, ich beschäftige mich ja jeden Tag mit der Stadt Hamburg und mit dem Hafen und mit allem, was da passiert. Und ich möchte nie jemandem zu nahe treten, aber manchmal glaube ich, dass unser Eins vielleicht doch ein bisschen mehr Hamburger ist als jemand, der vielleicht nur in Hamburg lebt und sich um die Sachen gar nicht so kümmert. Im Speziellen um den Hafen jetzt
das,
so.
Das kann sehr wohl sein.
Ohne jetzt hier übergriffig irgendwas sagen zu wollen, aber das ist doch spannend für dich dann auch, dass du jetzt durch die Bücher in eine doch neue Welt eintauchen durftest.
Ich glaube, es geht uns in Hamburg oder es geht vielen Menschen in Hamburg so, dass unsere Stadt ja durch die Stadtteile so ist, dass man eigentlich in seinem Stadtteil gut zurechtkommt. Man muss jetzt gar nicht die Außenbezirke aufsuchen oder in andere Stadtteile gehen. Das ist in anderen Städten anders. Der Hafen ist für mich ein eigener Stadtteil. Und dann kommt da noch Harburg dazu, der Finkenwerder oder ja auch bis zur Außenstelle Cuxhavenhof. Mhm. Und nein, man kann das als Hamburger auch nicht alles erfassen. Mhm. Man ist ja selten der Tourist in der eigenen Stadt.
Ja.
Jetzt bin ich es und ich finde es großartig.
Ja. Und wie macht ihr das jetzt? Also wenn ihr jetzt recherchiert für das neue Buch, erscheint jetzt ja der zweite Band, dann jetzt im Herbst.
Im Dezember, ja. Mhm.
Könnt ihr dazu schon ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Voraus? Also für das zweite Buch war mein Wunsch, dass wir, weil auch die Idee im Herbst kam, dass wir über eine Sturmflut schreiben, die Hamburg wirklich bedroht. Also das Wasser steigt und es fällt bei Ebbe nicht wieder ausreichend ab, sondern die nächste Sturmflut drückt nach. Und was macht die Polizei eigentlich, um ihre Bürger zu schützen, um den Hafen zu schützen, um die ganze Logistik zu schützen? Das weiß ich im Einzelnen gar nicht. Mhm. Und gleichzeitig haben wir die Spannung erhöht, indem wir einen Kriminalfall natürlich dazu bringen. In dem Fall kommen blinde Passagiere nach Hamburg auf einem Containerschiff, die Zeuge eines Mordes werden und entsprechend nicht nur von der Polizei gesucht werden, sondern auch von den Tätern. Und das Ganze innerhalb von 24 Stunden, weil dann ist der Terminal überflutet und die blinden Passagiere werden ertrunken. Und das Ganze spielt sich also im Minutentakt ab. Das hat unheimlich Spaß gemacht zu schreiben.
Es gab auch ein paar Konflikte
zwischen uns beiden.
Ich sage nur Stichwort Funksprüche.
So ist das in der Ehe.
Ja. Was heißt Funksprüche, die...
Sie wollte natürlich, wir haben echte Funksprüche drin, also die Funkstellen und wie läuft der Funkverkehr zwischen der Michelzentrale und den Wagen und den Booten. Und sie wollte natürlich da unheimlich Dramatik dann reinbringen und zum Ende, ne, und dann wird das immer ungeduldiger und dann wollte sie reinbringen, Idiot oder Scheiße. Und dann musste ich sie zurückpfeifen und sagen, nein. Das sagt ein Beamter auf dem Wagen nicht.
Also das kann ich natürlich nicht.
Man muss immer die Nerven behalten und darf nicht zu verstehen geben, nach außen hin zeigen, dass man vielleicht aufgeregt ist oder den Überblick verliert.
Kann ich doch gar nicht glauben. Wenn die Polizei in Not ist, habe ich gedacht, dann müssen die aufgeregt werden, dann muss was passieren.
Nein.
Und Idiot zu sagen, ist halt, nein, habe ich dann verstanden, das macht ihr nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist, wenn ihr so in Not seid, dass ihr Hilfe braucht?
Mhm.
Und dann war ich besänftigt, sagte er, naja, überlegt doch mal, wir sind die Polizei, nach uns kommt ja keiner mehr.
Ganz klar.
Uns hilft keiner mehr, wir müssen uns selber helfen und da ist Ruhe oberstes Gebot. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir die Dramatik steigern können, indem wir von sehr seriösen Funksprüchen hinkommen zu Versprechern, Verhasplern, dass sie falsche Angaben machen, dass sie zum Beispiel nicht im Seefunk buchstabieren und nicht.
Ja, davor ist man natürlich nicht gefeit, dass man in einer Aufregung einen Fehler macht, sich verspricht oder so. Aber Fluchen über Funk geht nicht, habe ich gesagt. Das magische Wort heißt Funkdisziplin.
Ja. Das kennen wir auch im kleineren Rahmen. Über den Seefunk sowieso, weil da sind ja alle miteinander verbunden. Mhm. Also auch wir bei Kassel.
Obwohl, da gibt es einen Pöbelkanal, ne?
Den gibt es auch, genau, ja.
Weiß ich doch.
Also es ist.
Darf ich da mal recherchieren?
Ist das der 8-Kanal? Nee, 8 ist nicht. 17.
Ja, genau, ich glaube, ja.
Da würde ich gerne recherchieren.
Wir können ja mal gucken, wie wir da vorankommen oder so. Da sind wir gerade wieder in dieser Hafenwelt, die so speziell ist, die mich hier auch gefangen hat als Österreicher. Und seit 30 Jahren bin ich da tätig und jetzt darf ich mit euch hier sitzen und über diese Dinge sprechen. Also selbst ich bin schon angefixt zu sagen, ist schon spannend, was ein Polizeihauptkommissar in seinem
AD.
Dienst, AD, genau, in seinem Dienst alles erlebt hat und jetzt sogar den Leuten zugänglich macht. Also ich habe da auch etwas gefunden, was, glaube ich, einzigartig ist.
Ich hoffe.
Und was enormes Interesse erzeugt bei den Leuten, glaube ich. Gerade vielleicht auch, weil es diese Fernsehserien gibt. Also ihr zaubert das zwar nicht, aber ihr spiegelt die Tatsachen wieder, aber dadurch, es hat ja eine Faszination, das Unbekannte an der Polizei.
Ein kleines Beispiel, eine Mini-Anekdote. Ja. Wir haben in dem Buch drin, die Situation, dass ein junger Polizeipraktikant, der dort ist, kochen soll für die Schicht, weil bei der Wasserschutz wird abends gekocht. Das ist die Tradition der Seefahrt. Und der kriegt schon die Schweißperlen auf der Stirn und sein Bärenführer, also sein Anleiter, gibt ihm eine kleine Bastelanleitung für ein einfaches Abendessen. Und das habe ich nur mit reingenommen, um eine Handlung zu haben, an der Dinge deutlich werden. Das ist aber viral gegangen. Also die Leser sagten, das ist ja großartig, die Wasserschutz kocht, das kochen wir nach. Und dann haben sie das ihren Kindern erzählt, das müsst ihr essen, das isst man bei der Wasserschutzpolizei. Und sie haben unheimlich viele Zuschriften erreicht.
Mein Kind isst sogar Zwiebeln. Das mysteriöse Ding heißt Torero-Schnitte. Aber das muss man nachlesen, das erzähle ich jetzt nicht.
Okay.
Will sagen, das Interesse ist groß. Und über die tatsächlichen wahren Begebenheiten am Rande, wie gehen Polizisten miteinander um, wie benehmen die sich auf der Schicht, was ist, wenn es Konflikte gibt, das interessiert die Leute und wir versuchen es sehr, sehr dicht an der Realität zu schreiben, ohne natürlich Geheimnisse der Polizei zu verraten.
Ich wollte gerade sagen, es muss ja schon auch in einem gewissen Rahmen sein, dass man nichts ausplaudert, was keiner will, aber das ist natürlich dem jahrelangen Dienst geschuldet, dass, wenn man schon bei den Funksprüchen korrigiert wird, glaube ich, kann ich stark davon ausgehen, dass du, Andres, auch bei allen anderen Dingen genau weißt, was darf man erzählen, was nicht.
Also ich glaube, unser größtes Lob war...
Internas sind ja keine Geheimnisse.
Nee, genau.
Aber also dieses Geheimnis plaudere ich natürlich nicht aus.
Nee, klar. Unser größtes Lob war doch eigentlich, dass die ganzen Kollegen, die es gelesen haben, Daumen hoch gehalten
haben. Das wollte ich gerade fragen. Wie ist die Resonanz aus der Kollegenschaft, aus der ehemaligen?
Ja, sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Und es kommen viele auch mit ihren eigenen Geschichten noch. Die können wir noch einarbeiten in die nächsten Teile. Da ist noch viel Luft. Jeder hat eine schöne Geschichte zu erzählen. Und die mögen das.
Ja, das ist da auch eine Form der Anerkennung.
Ja. Glaube ich.
Dass man sagt, eure Arbeit im Hafen, die ist wichtig und spannend und interessant und wir wollen eure Geschichten hören. Die Kollegen kommen auch zu den Lesungen, was für uns immer ganz toll ist, weil wir dann von vorne auch sagen können, Mensch, da hinten sitzt Michael und er hat das und das erlebt, erzähl doch mal selber.
Ja, toll.
Und man kommt dann natürlich ganz anders mit dem Publikum ins Gespräch.
Thema Lesung. Jetzt stelle ich mir vor, weil du es gerade auch so erzählst, es ist ja dann nicht eine reine Lesung. Also ihr werdet aus dem Buch, aus den Büchern vorlesen dann. Wir planen ja auch vielleicht nächstes Jahr nochmal eine weitere kleine Serie auf der Barkasse. Da bleiben wir nochmal dran. Und parallel zur Lesung aus dem Buch gibt es dann die wahren Geschichten. So stelle ich mir das vor, richtig?
Genau, die wahren Geschichten und untermalt mit einer Art Diashow auf Videoleinwand. Dann, ich habe in weiser Voraussicht vor 30 Jahren angefangen, Archiv zu führen. Ich habe damals die ganzen Einsätze, die mich besonders beeindruckt haben, da habe ich Zeitungsausschnitte gesammelt, die haben wir eingescannt und die laufen im Hintergrund. Ich sage nur Stichwort Wahl, sagt dir bestimmt was.
Ja,
der 16-Meter-Wahl, den habe ich gefunden zum Beispiel. Oder Kölbrandbrücke-Kollision.
Wir haben schöne Stimmungsbilder, die
schöne
einfach
Stimmungsbilder.
Nicht Hamburgern den Hafen näher bringen. Und tatsächlich, wir lesen relativ wenig. Ich erzähle, ich lese eine kurze Stelle, damit man den Sound des Buches spüren kann. Wie schreibe ich, wie sprechen die? Aber Andreas erzählt auch sehr viel über die Wasserschutzpolizei. Was sind deren Aufgaben? Was machen die? Was haben die für Einsätze? Kuriose, lustige, ernste.
Super.
Es ist ein munteres Gesamtpaket.
Das ist eine muntere Diskussion teilweise auch.
Ich finde es großartig. Wir sind schon fast am Ende.
Ich würde noch vorschlagen, wenn wir zu dir auf die Barkasse kommen, was ja der große Plan ist, dass wir das regelmäßig machen, dass wir dann durch den Hafen fahren.
Ja.
Und zwar nicht die übliche Strecke der Hafenrundfahrt, sondern dass Andreas und dein Schiffsführer uns mal an die finsteren Ecken führt.
Sehr gerne.
Und da die Einsätze erzählt.
Ganz genau.
Nach dem Motto, hier war das und das und stellen sich vor, das und das ist hier passiert. Weil ich glaube, das ist etwas, was man sonst in Hamburg nicht bekommen kann.
Und auch ein bisschen ab von dem, was wir jeden Tag normalerweise machen. Auch da bin ich sehr dankbar für. Auch unser einer braucht ja eine Abwechslung. Von dem her ist das eine ganz tolle Idee. Also ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Erfolg weiterhin, auch mit dem zweiten Buch und mit der Serie, die da noch kommen mag. Wir werden es aufmerksam verfolgen. Also nicht nur ich, sondern am Hafen generell. Und schön, dass ihr unsere Hafenwelt durch die Wasserschutzpolizei und durch die Bücher auch noch mal ein bisschen in die Welt tragt, weil das so was Besonderes ist. Ist, wo wir dort tätig sein dürfen, arbeiten und leben dürfen. Von dem her ist das eine gute Werbung für Hamburg und für die Stadt. Also vielen Dank dafür und fürs Gespräch.
Gerne. Wir haben zu danken. Es ist uns ein Vergnügen.
Danke schön.
Danke, Ahoi. Uwe.
Ahoi. Tschüss.
Ahoi.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.